Vielen Dank für die Einladung zu euch. Wir freuen uns sehr in Wiedenest über die herzliche Verbundenheit mit euch als Gemeinde. Ich selber habe mit einigen von euch schon gegessen, sogar in Südafrika. Die allererste Trauung meines Lebens war ein Verwandter einer lieben Schwester aus dieser Gemeinde, noch lang vor ich überhaupt wusste, dass es in Haiger eine Gemeinde und Geschwister gibt. Also da sind ganz viele Beziehungen. Stichwort Einschulung. Ich hörte neulich von einem 6-Jährigen, der nach der ersten Woche Schule, so nach den ersten Tagen, seinen Eltern erklärte, dass das doch insgesamt recht enttäuschend sei und er jetzt also ab Montag doch lieber wieder in den Kindergarten gehen würde. Das hätte ihm besser gefallen. Und dann war die Enttäuschung natürlich groß, dass das mindestens 9 Jahre jetzt so gehen wird. Ihr seid in dieser Serie über die Wüste und habt ja ganz unterschiedliche Wüstengeschichten der Bibel schon angeschaut. In der Wüste fanden in der Geschichte Israels im Leben einzelner Propheten ganz wichtige Weichenstellungen statt, Wegentscheidungen. Die Wüste als ein Ort auch der Versuchung, der Prüfung. Es ist ein Ort der besonderen Gottesbegegnung und wir schließen das jetzt heute Morgen ab mit der Versuchung Jesu in der Wüste. Eine Geschichte, und wir wollen das auch mal ganz lange und ganz bewusst aushalten, in der es nicht um uns geht. Eine Geschichte, aus der sich auch nicht sofort in 2-3 Sätzen irgendwelche Prinzipien ableiten lassen, wie wir selber siegreich leben können und wie wir als Gemeinde wachsen können und auch sonst Erfolg im Leben haben. Es ist die Geschichte, wo Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wird. Alles, was da geschieht, ist nicht zufällig. Es war niemand dabei. Später werden die Jünger von Jesus wahrscheinlich erfahren haben, was da passiert. Und ganz vieles in der Geschichte bleibt offen. Wie ist der Teufel da Jesus gegenübergetreten? In menschlicher Gestalt? Sonst irgendwie sichtbar? Waren es Gedanken? Waren es Stimmen? Das alles bleibt offen, müssen wir aber auch gar nicht wissen. Wenn wir kurz in den Zusammenhang schauen, Lukas 1 bis 3, das 1 bis 2 sind die Kindheitsgeschichten, wir kennen das von Weihnachten. Kapitel 3 dann das Wirken von Johannes dem Täufer, der gegen Ende seines öffentlichen Wirkens Jesus auch tauft. Und in diesem Zusammenhang kommt ja dann diese himmlische Stimme an Jesus gerichtet: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Oder es noch einmal ganz deutlich bestätigt wird. Dann kommt der lange Stammbaum Jesu, wo er eingezeichnet wird in die Geschichte Israels. Es ist förmlich eine Zusammenfassung des ganzen Alten Testaments, festgemacht an einzelnen Namen. Und dann beginnt das in Lukas 4, Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kam zurück vom Jordan, wo er getauft wurde, und wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Man würde sich ja eigentlich etwas anderes erwarten. Ja, jetzt beginnt er endlich mit etwa 30 Jahren sein öffentliches Wirken und jetzt doch los. Und zunächst einmal geht es in die Wüste. 40 Tage lang wurde er vom Teufel versucht. Was da alles genau geschehen ist, wie das ausgesehen hat, wissen wir nicht. Und die Evangelisten wussten es anscheinend auch nicht. Der aß nichts in diesen Tagen, 40 Tage lang. Und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Kein Wunder. Jesus fastet. Es gibt es in unterschiedlichen christlichen Traditionen. Einige von uns haben das sicher auch schon ausprobiert. Ja, plötzlich, wenn sich nicht so vieles ums Essen dreht, man hat mehr Zeit. Es verändert irgendwie uns auch körperlich, nicht nur, dass wir abnehmen, was vielen gut ansteht, sondern man wird irgendwie auch vielleicht konzentrierter, wesentlicher. Es geht um die Grundbedürfnisse. Und dann in dieser Situation, na, Jesus ist in der Wüste, allein, es hungert ihn, da meldet sich der Teufel zu Wort. Warum er das darf, warum er das kann, in welcher Form und wie, wissen wir alles nicht. Bist du Gottes Sohn? Das war ja die Zusage, die Jesus gerade von Gott bekommen hat. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist, und das wird hier umgedreht, bist du, das wird in Frage gestellt. So, dann zeig es doch mal, dann beweis es doch mal. Und nicht irgendein abstraktes Element macht, dass jener Berg dort hinten fliegt und einen Purzelbaum schlägt, sondern der Teufel knüpft hier ja an diesem quälenden Hunger, an den unmittelbaren Bedürfnissen. Bist du Gottes Sohn, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Gekonnt hätte Jesus das, gar keine Frage. Wir haben das ja gesehen in diesen Geschichten aus der Wüste, damals bei dem Volk Israel, beim Durchzug durch den Sinai. Da sorgt Gott für Wachteln auf wunderbare Weise. Da sorgt Gott über viele Jahre, 40 Jahre lang täglich für das Manna. Da sprudelt Wasser aus einem Felsen. Also da wird ganz viel von diesen Geschichten mitschwingen. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben. Er lässt sich in keiner dieser Versuchungen auf eine lange Auseinandersetzung mit dem Teufel ein, sondern alle drei Mal in seiner Antwort hält Jesus dem Teufel Gottes Wort entgegen. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist nicht das Eigentliche, das ist nicht das entscheidende Bedürfnis, das Menschen haben. Wir leben ja in einer Zeit, wo Menschen reichlich Brot haben und weit darüber hinaus, zumindest in unserem Land, wo wir fast im Konsum ertrinken. Und die haben auch merken, man sieht es bei anderen immer deutlicher als bei sich selber, dass man alles haben kann und trotzdem innerlich leer und ausgebrannt sein kann und merkt, dass all das, was wir da haben und auch angehäuft haben, was an sich ja auch schön und legitim ist, aber unser Innerstes, unsere innersten Sehnsüchte, unser innerstes Verlangen im Letzten dann eben doch nicht erfüllt und stillt, sondern dass das Entscheidende von Gott kommen muss. Bei aller Mühe, bei aller menschlichen Liebe zueinander, bei aller Gemeinschaft, die wir einander schenken, ist auch das noch nicht die Lösung. Das Entscheidende muss von Gott kommen. Jesus demonstriert hier seine Macht nicht. Er inszeniert hier kein spektakuläres Wunder. Das sehen wir dann ja auch später in seinem Wirken. Ja, da geht er in ein Zimmer, wo ein totes Mädchen lag, schickt er die Eltern raus, nimmt dann nur drei seiner Jünger mit rein. Da weckt sie wieder zum Leben. Andere nimmt Jesus von der Menge beiseite. Man hat den Eindruck, er geht mit ihnen fast in den Hinterhof. Und auch an anderen Stellen wird er in seinem ganzen Wirken seine Macht nicht für sich einsetzen. Er geht diesen Weg am Kreuz bis zum Ende, obwohl er die Menge der himmlischen Heerscharen hätte rufen können. Und der Teufel führte ihn hoch hinauf, zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Wie immer man sich das vorzustellen hat, ja, kein Berg ist hoch genug dafür. In einem Augenblick und sprach zu ihm, alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie ihm, gebe sie, wem ich will. Hier lügt der Teufel wie gedruckt. Alten Testament ist nirgendwo ein Zweifel dran, ja, dass Gott als der Schöpfer auch der Herr des Himmels und der Erde ist, dass er die Könige einsetzt, dass er den Völkern ihre Grenzen setzt. Wenn ihr das mal eindrücklich nachlesen wollt, ja, in Daniel 4, wo König Nebukadnezar sich erst brüstet, mein Reich, meine Macht und meine Herrlichkeit und kurze Zeit später ins Gras beißt, buchstäblich. Und erst als er dann seine Augen zum Himmel erhebt und Gottes Herrschaft und Größe und Herrlichkeit anerkennt, da kehrt dann auch sein Verstand wieder. Wenn du mich, Vers 7, sagt der Teufel, wenn du mich nun anbetest, du meine Herrschaft anerkennst, dann soll das alles dir gehören. Er soll sich dem Teufel unterwerfen. Neben dem täglichen Brot, neben den körperlichen Bedürfnissen sind da ja noch diese anderen Bedürfnisse nach Anerkennung, nach Ehre, nach Macht, nach Herrlichkeit. Wie weit und in welchem Maß das Jesus alles auch so kannte, wissen wir nicht. Aber kommen wir gleich drauf, für viele von uns ist das ja durchaus ein Thema. Und Jesus antwortet wieder, ja, mit Gottes Wort, wieder mit einem Zitat aus dem 5. Buch Mose: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ihm gehört unsere ganze Loyalität. Von ihm erwarten wir uns alles. Und dann, wie immer man sich das vorzustellen hat, führte der Teufel Jesus nach Jerusalem, also jetzt raus aus der Wüste, stellte ihn auf die Zinne des Tempels, irgendein hoher Mauerabschnitt bei diesem großen, prächtigen Gebäude in Jerusalem. Warum und wie der Teufel das kann und darf, wird alles nicht berichtet. Und dann kommt nochmal diese Frage: bist du Gottes Sohn? Dann zeig's doch. Dann stell's doch unter Beweis. Dann probier doch mal aus, ob Gottes Verheißungen gelten. Dann wirf dich von hier herunter, die 20 Meter. Denn, und jetzt wird der Teufel ganz fromm, der kennt ja auch die Schrift, denn steht es nicht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren. Sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Nochmal, bist du Gottes Sohn? Die Identität wird der Auftrag Jesu hinterfragt. Jetzt probier es doch aus. Der Teufel, ja, selbst wenn er Gottes Wort zitiert, sät ja doch irgendwie Zweifel. Und auch hier, Jesus antwortet und sprach zu ihm: Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von Jesus eine Zeit lang. Da bleibt er seinem Auftrag treu. Er wird seine Identität als Sohn Gottes nicht in Frage stellen. Er wird seine Macht und Möglichkeiten nicht für sich, sondern für andere einsetzen. Er bleibt seinem Auftrag und seinem Auftraggeber treu. Nicht umsonst spricht man von der Versuchungsgeschichte als von einer Wegentscheidung am Anfang. Vor Jesus dann vor die Volksmenge tritt und in der Anfangsphase ja auch viel Anerkennung bekommt. Teilweise haben sie ihm zugejubelt, wollten ihn zum Brotkönig machen. Soll klar sein, wem seine Loyalität gilt. Dann haben wir ganz am Ende im Garten Gethsemane nochmal so eine Wegentscheidung am Ende, wo Jesus dann ganz deutlich sagt: Nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, wo Jesus dann einwilligt und diesen Weg geht. In allen Berichten in den Evangelien von der Versuchung wird das nirgendwo direkt jetzt auf die Jünger angewendet. Da müssen wir sicher auch vorsichtig sein. Ja? Wir sind Gottes Kinder, Gottes Söhne und Töchter, aber nicht Gottes eingeborener Sohn. Uns wird der Heilige Geist definitiv nicht in Versuchung führen. Da sind es genügend andere Dinge, die uns versuchen. Und für jeden von uns ist es nur klug und weise, soweit man irgendwie kann, Versuchung zu vermeiden. wenn mir bestimmte Orte und Dinge zur Falle und zur Versuchung werden, werde ich gut daran tun, sie zu meiden. Wenn ich nach einem Cognac, nach einem guten Essen, die Flasche nicht zurückstellen kann und stehen lassen kann, sondern sie leer sein muss und ich unterm Tisch, dann sollte ich so etwas nicht im Hause haben. Wenn mir die Möglichkeit zu betrügen und zu veruntreuen an meinem Arbeitsplatz zur großen Versuchung und Gefahr wird, ist es vielleicht Zeit, um Versetzung, um einen anderen Arbeitsplatz zu bitten. Ich sollte als Mann auf einer langen Geschäftsreise nicht nach einem langen, anstrengenden, hoffentlich auch anständigen Tag, nicht zu lange bei vielen Drinks abends an der Bar rumhängen, keine gute Idee. Sondern da gehe ich in mein Hotelzimmer und da gibt es das Gideon Neues Testament und dann ist alles gut. Aber ich versuche jetzt doch mal, von diesen Versuchungen irgendwie die Brücke zu schlagen. Zweimal fragt ja der Teufel, na, bist du's denn? Bist du's denn? Wir kennen das ja auch an einigen Stellen, dass wir all das, was Gott uns im Evangelium geschenkt hat, eine neue Identität, Vergebung der Sünden, Leben in Christus, dass wir das vielleicht auch hinterfragen, ist das denn wirklich so? Schaue ich mein Leben an, ich will Gottes Kind sein. Und plötzlich steht dann unser Versagen, unser Scheitern im Blick und wir verlieren die Verheißungen Gottes aus dem Blick. Da dürfen wir in so Situationen fröhlich uns an dem festhalten, was uns Gott in seinem Wort zusagt. Ganz unabhängig davon, ob ich das in dem Moment fühlen mag, auch unabhängig davon, ob das in diesem einen Moment von meinem Leben gedeckt ist. Jesus nutzt die Gelegenheit nicht, um sich aus diesen vielen Steinen Brot zu schaffen. Er setzt seine Macht nicht für sich ein. Er hat nicht sich und seine unmittelbaren Bedürfnisse im Blick. Vielleicht kann man das auch übertragen. Das, was Gott uns geschenkt hat, geistlich, was Gott uns an Gaben gegeben hat, ja, das ist auch für uns. Darüber darf ich mich freuen. Aber ich habe es eben auch für andere. Ich habe es zunächst mal für die Geschwister. Ich habe es für die Menschen dieser Welt. Und entscheidend ist, dass ich das, was ich empfangen habe, auch weitergebe und einsetze und dass der Fokus nicht nur auf mich geht. Diese zweite Versuchung, Macht zu bekommen, gibt es sicher viele unter uns, für die ist das kein großes Thema. Für andere ist das eine große Versuchung. Zunächst mal ist das ja ein Grundbedürfnis, das wir alle haben. Da möchten wir gesehen werden, in der Familie, am Arbeitsplatz, hier, in der Gemeinde. Da möchte ich für das, was ich leiste und tue, auch irgendwie Anerkennung. Ich möchte, dass man mir mit Respekt begegnet, zumindest mal mit dem Minimum an Höflichkeit. Je nach Charakter und Erfahrungen suchen Menschen Ehre und Macht. Ich mache seit vielen Jahren Kommunalpolitik. Da reibt man sich manchmal die Augen, wie da erwachsene Leute im fortgeschrittenen Alter, wie die Teenager, wie es um Macht und um Einfluss geht und was für Mittel eingesetzt werden, um das einzufordern und durchzuziehen. Sich jeder in einer stillen Stunde fragen, wo ist das vielleicht meine Versuchung und was tue ich dagegen? Jesus wird später den Jüngern sagen, ja, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. Und er ist diesen Weg gegangen, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, wenn je jemand Anspruch gehabt hätte, legitimen Anspruch auf Anerkennung, auf Ehre, auf Macht, auf Unterwerfung, dann er. Ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene, sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und später sehen wir danach dieser, oder im Zusammenhang dieser Gethsemane-Szene, dass Jesus seinen Jüngern am Vorabend seines Todes nicht die Köpfe gewaschen hat, sondern die Füße. Und er, der Herr, ihnen diesen Dienst getan hat. Was wir vielleicht in dieser zweiten Versuchung noch sehen, da bietet ihm der Teufel ja in gewisser Weise eine Abkürzung an. Komm, es muss gar nicht über Leiden und Sterben und so gehen. Du könntest gleich die ganze Macht haben. Musst mich nur anbeten. Ist ja gar nicht so schwer. Nimm doch die Abkürzung. Ja, wir kennen das sprichwörtlich, dass wir von Menschen sprechen, die ihre Seele verkaufen, die ihre Seele dem Teufel verkaufen. Karl Maria von Weber, einer der deutschen Komponisten, da eine ganze Oper drüber geschrieben, Der Freischütz, wo jemand seine Seele an den Teufel verkauft, um eben ein Ziel zu erreichen, das er sonst nicht erreichen kann. Menschen sich in irgendwelche Abhängigkeiten begeben, und da steht dir dann nicht immer der Teufel mit Schwanz und Gabel und gehörnt vor einem, sondern wenn es eben nicht legal geht, dann eben illegal. Und dann verstricken sich Menschen in alles Mögliche, machen sich und andere todunglücklich und kommen oft je zu Fall. Die Abkürzungen. Gott versuchen, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Das ist sicher irgendwie eine Gratwanderung. Ja, wir sollen mutig glauben. Weit über das hinaus, was wir von unseren Möglichkeiten und Erfahrungen her für möglich halten, mit Gottes großen Möglichkeiten, mit seiner Bereitschaft einzugreifen, rechnen. Nicht umsonst spricht Jesus von dem Berge versetzenden Glauben. Aber das ist etwas anderes, als im Zweifel zu handeln, aus Zweifel heraus zu handeln, sich absichtlich irgendwie in Gefahr zu begeben, um sich und anderen etwas beweisen zu müssen. Ob und inwieweit das unser Leben und unseren Alltag prägt, diese Versuchung, das wage ich kaum zu beurteilen. Aber dass wir mit unserem Denken, Reden und Handeln Gott vertrauen, ihn nicht versuchen. Dann endet in der Markus-Fassung diese Geschichte damit. Und dann, nachdem Jesus diese Versuchungen bestanden hat, dass der Teufel eine Weile, eine Zeit lang von ihm weicht, ihn sozusagen in Ruhe lässt, da kommen die Engel Gottes und haben Jesus gedient. Vielleicht Minuten, vielleicht Stunden später. Jesus bleibt nicht mit diesem quälenden Hunger in der Wüste zurück, sondern Gott versorgt ihn dann. Gott gibt ihm all das, was er sich hätte nehmen können. Später wird Gott Jesus über alle Namen erhöhen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Jesus sichtbar wiederkommen wird und die Herrschaft Gottes vollenden wird. Und dann all das von Gott her umsetzen wird, was der Teufel ihm hier gelogen und als Abkürzung angeboten hat. Wir beten nicht umsonst und mit guten Gründen regelmäßig, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir haben die Zusage im 1. Korintherbrief, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Das ist die Zusage. Ja, Versuchungen werden uns nicht erspart bleiben. Manches davon kommt vom Teufel, direkt vom Teufel. Anderes ist das, was wir mit unseren Augen sehen, was wir hören, was ganz tief in uns drin steckt. Ja, da, wo die Sünde anknüpfen kann, ist ja nicht so, dass das, was der Teufel uns vormacht, womit er uns versucht, dass das auf den ersten Blick sofort völlig unattraktiv wäre. Das wird ja zu Gefahr, weil es irgendwie erstmal gut aussieht, wie die Frucht im Garten. Sie war so schön anzusehen. Die wenigsten von uns springen im November in einen eiskalten Pool. Aber an einem heißen Sommertag, wo das so schön wäre und erstmal so erfrischend wäre, ist das gar keine Frage. Also wir haben die Zusage und wir dürfen damit rechnen, ja, dass darin, wo Jesus selbst versucht worden ist, er auch denen helfen kann, die versucht werden. In aller Versuchung dürfen wir mit seinem Beistand, mit seiner Hilfe rechnen. Auch mit der Hilfe der Geschwister. Darum haben wir ja Zweierschaften. Darum haben wir ja Seelsorge. Darum haben wir die Möglichkeit der Beichte. Die Möglichkeit, miteinander und füreinander zu beten. Und haben Jesu Aufforderungen, ja, im Zusammenhang mit dieser Szene in Gethsemane: wachet und betet. Nein, keine panische Angst vor Versuchung. Wir wissen, Jesus ist größer. Aber seid wachsam. Denkt mit. Wachet und betet. Fokussiert euch im Gebet immer wieder auf Jesus. Habt ihn vor Augen. Das ist das beste Mittel. Ihr schon mal nach vorne kommt. Jesus ist diesen Weg gegangen und ist am Anfang, das ist diese Szene, die wir uns angeguckt haben, diesem Weg treu geblieben. Und hat sich auch ganz am Schluss im Garten Gethsemane entschieden für den Weg, den Gott für ihn hatte. Darum sind wir hier, als seine Nachfolger heute. Uns wäre Jesus irgendwie eine Fußnote in der Geschichte der antiken Welt geblieben. Jesus ist diesen Weg bis zum Tod gegangen, das werden wir gleich im Abendmahl miteinander feiern. Bevor wir das tun, wollen wir ihn für all das loben, ihn anbeten. Und ich bitte euch aufzustehen, dass wir zusammen singen: Jesus, höchster Name.